Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Ja, herzlich willkommen zu Goldboden, dem Podcast von Handwerk BW. Auch heute wieder mit einem Gast aus dem Handwerk. Und wir hatten ja schon so viele. Wir hatten Konditoren, Friseure, Bestatter, Maler. Heute geht's mal um einen weniger bekannten, fast geheimnisvollen Bereich, würde ich sagen. Ein Gesundheitshandwerk. Und da fragen dann viele, was ist das? Und wenn ich da sage, naja, zum Beispiel Augenoptiker. Ah, okay, ja, das ist dann nachvollziehbar. Aber mein heutiger Gast kommt sozusagen aus der Nische in der Nische. Ein tolles Handwerk, voller Hightech, aber eben nicht bei allen so bekannt. Also die Produkte schon, aber das Handwerk an sich halt nicht. Deshalb haben wir gedacht, wir rücken das mal ins Rampenlicht. Die Orthopädietechnik. Vor kurzem waren die Produkte aus diesem Handwerk übrigens im weltweiten Rampenlicht bei den Paralympics. Und da hat man dann ja viele Sportler sehen können, die mit Erzeugnissen aus dem Orthopädietechnikhandwerk unterwegs waren. Mein heutiger Gast kann sowas herstellen. Er ist, aufgepasst, Orthopädietechnikmechanikermeister. Er ist 32 Jahre jung und er ist selbstständig. Und besonders gespannt bin ich auf seine Erzählung aus der Ukraine, wo er Techniker ausgebildet hat, um schwer verletzte Kriegsopfer zu versorgen. Lange Vorrede, aber jetzt wirklich herzlich willkommen, Marvin Elsässer.
Ja, vielen lieben Dank. Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Marvin, ich habe gesagt, du bist Orthopädie-Technik-Mechaniker-Meister. Bezeichnest du dich selbst so oder geht's auch griffiger?
Ja, lieber nicht, ehrlich gesagt sogar. Also tatsächlich dadurch, dass in meiner Situation ja sogar noch der Sonderfall eintritt, dass ich nur Prothesen baue und auf den Bereich wirklich spezialisiert bin, bezeichne ich mich selber immer am allerliebsten als Prothesenbauer. Aber ich sag mal so, wenn die Leute mich dann fragen, Prothesenbauer, das habe ich noch nie gehört, was muss ich denn da für eine Ausbildung machen? Mhm. Ist es eine eigene Ausbildung? Dann sage ich immer, nee, du machst den Orthopädietechniker.
Okay. Und wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Weil er steht ja nicht an jeder Plakatwand, ne?
Nee, absolut nicht tatsächlich. Bei mir war es auch, ich sag mal, wirklich schon Kindheitswunsch. Es war ganz witzig bei mir. Ich bin mit dem Thema mehr oder weniger aufgewachsen durch meine Liebe zu Science Fiction und Fantasy. Okay. Habe in jungen Jahren schon Star Wars geschaut, habe schon Terminator geschaut, habe unglaublich gerne mit Lego gespielt, vor allen Dingen mit Lego Technik. Und da hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich dann auch aus Lego Technik Hände, Füße und dergleichen zusammengebaut habe. Habe mich für die Robotik interessiert und fand einfach immer das spannend, menschliche Körperteile aus, ich sag mal, mechanischen Komponenten nachzubauen. Und das heißt, da war dann im Endeffekt die Entscheidung sehr schnell und sehr naheliegend, dass ich auch beruflich in die Richtung was machen möchte. Und ich habe nach dem Abitur dann auch direkt angefangen, Medizintechnik zu studieren, in der Erwartung oder in der Hoffnung, dann auch Prothesen entwickeln zu können. Da ganz besonders dann auch Armprothesen, die mich noch mehr fasziniert haben als Beinprothesen, weil eben klar Funktionalität und so viel komplexer. Habe dann sehr schnell festgestellt, im Studium ist mir alles zu theoretisch und bin dadurch dann im Handwerk gelandet.
Wann hast du denn festgestellt aus diesem kindlichen Spiel und dem Thema Star Wars und Lego, dass es tatsächlich einen Beruf dazu gibt? Weil du hast ja wahrscheinlich als Kind gesehen, es gibt Orthopädietechniker und jetzt spiele ich das mal nach, sondern irgendwann haben sich diese Bereiche wahrscheinlich gefunden, oder?
Es ist eigentlich viel trauriger bei mir, weil ich, was das Thema angeht, total ungebildet war. Ich habe tatsächlich sehr blauäugig einfach meine Schulzeit gemacht, immer mit diesem Hintergedanken, ich möchte mal Körperteile entwickeln. Gar nicht spezifisch mit Prothesen oder für Roboter und wusste gar nicht, dass es einen Orthopädietechniker gibt.
Wahnsinn.
Ich dachte tatsächlich auch sehr lange, dass das große Sanitätshaus bei mir in der Region, die Firma Brillinger, ein Optiker ist. Wegen dem Namen tatsächlich. Als Kind und Jugendlicher war das damals tatsächlich für mich so.
Brille Brillinger.
Genau, richtig. Und tatsächlich ist das Ganze dann überhaupt erst aufgekommen, als ich im Studium war. Und wie gesagt, Vorbereitung war Robotik-Prothesenbau. Damals gab es noch eine Zusammenarbeit mit der Firma Otto Bock und über die Firma bin ich dann auch mehr auf dieses Thema gestoßen. Habe mich dann im Internet mehr schlau gemacht darüber, was bedeutet denn der Beruf, was macht man denn da? Und habe dadurch dann auch tatsächlich das Studium Orthobionik an der Universität Göppingen kennengelernt, sag ich mal. Mhm. Und habe dann mich da auch beworben. Da war es dann aber eine Frage von der Finanzierung, private Hochschule, dann hier Kombination aus universitär und gleichzeitig noch handwerklicher Vermittlung. Finanziell einfach nicht so darstellbar. Im Endeffekt konnte ich das da nicht umsetzen, aber dadurch wusste ich natürlich schon, ey, es gibt das Ganze auch in der handwerklichen Variante. Und dann habe ich mich beworben bei den Sanitätshäusern in meiner Umgebung und hatte damals tatsächlich das Glück, dann bei einem Orthopädietechnikmeister rauszukommen, der bei einem großen Sanitätshaus in meiner Gegend gearbeitet hat und mir gesagt hat, Mensch, wenn du wirklich nur Prothesen machen möchtest, da habe ich dir eine Adresse, die machen nichts anderes. Dann hast du dieses ganze Sanitätshaus-Gedöns, sage ich jetzt einfach mal, nicht mit dazu. Keine Rollstühle, keine Orthesen, keine Sitzschalen und Sonderbau, sondern wirklich nur Prothesen. Und das war dann im Endeffekt mein Sprung in den Beruf.
Und dann hast du eine ganz reguläre Ausbildung gemacht mit einem Gesellenbrief und dann auch ja den Meister hinterher. Hat sich das dann relativ schnell schon für dich gezeigt? Ich möchte tatsächlich dann in diesem Beruf bleiben und ich möchte dann auch in diesem Beruf selbstständig werden.
Ich habe angefangen mit einem Praktikum in dem Betrieb erstmal. Und während des Praktikums hat es mir eigentlich schon so viel Spaß gemacht, dass ich wusste, ich bleibe in dem Beruf. Also das ist es, genau das ist es, was ich für den Rest meines Lebens auch machen will. Und die Leidenschaft ist also noch viel größer geworden tatsächlich. Es hat auch so viel Spaß gemacht dann einfach. Die Entscheidung später dann noch den Meister zu machen, die kam, sag ich mal, mehr eher spontan.
Warum, ich habe ja eben gesagt, ihr seid so ein bisschen die Nische in der Nische. Auch vielleicht ist es ja auch übertrieben, aber was unterschätzt man denn daran, wenn man überhaupt nichts weiß von eurem Beruf? Wo würdest du sagen, wie könnte man die Bedeutung größer machen, wenn man es denn mal erklärt?
Das ist eine sehr interessante und spannende Frage, auf die ich ehrlich gesagt so ganz spontan auch keine Antwort habe. Ich kann den Leuten immer nur wieder erzählen, dass unser Beruf allein schon deswegen so faszinierend ist, weil er einfach sehr, sehr vielschichtig ist. Also allein die Materialien, mit denen wir arbeiten. Ne? Viele sagen ja, ich werde Zimmermann, ich werde Schreiner, weil ich lieb Holz. Andere sagen, ich werde Zerspannungsmechaniker, weil ich lieb Metall. Und so hat natürlich jeder sein Lieblingsgebiet oder seinen Lieblingswerkstoff. Und in der Orthopädietechnik ist es ja so, wir arbeiten ja quasi mit allem. Wir verarbeiten Silikone, wir verarbeiten Gießharze, wir verarbeiten Holz, Metall, Elektrik. Also wir löten ja auch teilweise. Wir haben ja, beziehungsweise kann man sagen, wir benutzen wirklich alle Werkstoffe, die man sich vorstellen kann. Das finde ich wahnsinnig spannend von der handwerklichen Komponente. Und was auch total unterschätzt wird, ist natürlich diese Kombination dann mit der Medizin. Spannend wird der Beruf vor allen Dingen für die Leute, die sagen, sie sind handwerklich begabt oder sehen sich in einem handwerklichen Beruf, haben aber auch schon immer Interesse gehabt für die medizinischen Geschichten. Es gibt ja genügend Leute, die sagen, ja, eine Pflegeausbildung fände ich schon spannend oder was mit Menschen generell, auch Erzieher, Pädagogen oder auch Ärzte. Die dann vielleicht sagen, ja, aber immer nur dieses rein verbale Zusammenarbeiten wäre mir dann doch zu wenig. Die sind Leute, die sollten sich mal Gedanken machen, ob sie sich mit der Orthopädietechnik allgemein auseinandersetzen, weil man eben da auch diesen Kontakt hat.
Verstehe. Ja, schön erklärt. Also so viele Berufe eigentlich in einem. Über deinen Ukraine-Einsatz sprechen wir ja auch noch gleich. Aber zunächst mal, du hast dich auf Arm- und Handprothesen spezialisiert. Du hast es eben schon gesagt, das kam so ein bisschen aus Science Fiction und Roboter und Cyborgs. Aber was fasziniert dich tatsächlich jetzt an diesen Gliedmaßen so sehr?
Am allermeisten fasziniert mich daran eigentlich die Komplexität. Also wirklich, es ist ja nicht nur dieses Klassische, was man vielleicht kennt mit einem Haken aus Piratenfilm, ja. Genau, okay. Sondern es ist ja mittlerweile deutlich mehr. Mittlerweile gibt's Hände, die sind so komplex, die können einzelne Finger bewegen, die können Griffmuster adaptieren, mit denen kann man so viele Dinge einfach machen und unsere Hand ist unser, ich sag mal, ja, wirklich das komplexeste Körperteil, was wir einfach haben, ne? Also die Anzahl an Muskeln, an Sehnen, an Knochen in der Hand, die ist unübertroffen im ganzen Körper. Und das macht es natürlich so schwierig, das Ganze technologisch auch nachzubauen. Und genau diese Herausforderung dahinter, die hat mich schon immer fasziniert und hat mich dann auch in die Richtung gebracht.
Jetzt ist aber wahrscheinlich ja nicht jede Prothese gleich, sondern im Gegenteil sehr individuell. Das heißt, das, was eine zum Beispiel eine Armprothese mit einer Hand, die sich bewegen lässt, was die drauf hat, was die mechanisch und elektronisch kann, hängt wahrscheinlich immer auch vom Patienten ab, oder?
Definitiv. Also es gibt natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Modelle. Und entsprechend ist es natürlich auch meine Aufgabe, dann herauszufinden, welches Modell passt denn zu welchem Anwender. Und genau das macht die Sache dann auch teilweise so schwierig, weil es hängt natürlich auch damit zusammen, wie ist derjenige muskulär aufgestellt, weil die Prothesen letzten Endes über Muskeln gesteuert werden und nicht, wie das viele denken, über Gehirnwellen oder mit KI. Und natürlich gibt es auch von der Funktionsweise von den Prothesen ganz unterschiedliche Zielsetzungen, sag ich mal. Bedeutet, nur weil jemand im Fernsehen eine Werbung gesehen hat oder in irgendeinem Film, dass es da eine Hand gibt, die 10.000 Funktionen hat, heißt es, dass er die auch wirklich braucht und auch bedienen kann. Also da muss man dann immer ganz individuell herausfinden, welches Produkt ist denn dann am Ende wirklich das Passende und wie ist denn der Anwender auch dazu kognitiv und auch in allen anderen Belangen dazu in der Lage, genau diese Hand zu benutzen.
Also immer Stückzahl 1, ne, was du anfertigst.
Genau.
Du sagtest gerade KI, vielleicht das als kleine Zwischenfrage. Hat die KI auf dein Handwerk jetzt perspektivisch einen Einfluss?
Sie kann unterstützend wirken, definitiv, gerade in Bezug auf Dokumentation. Also ich mache da keinen Hehl daraus, dass wir uns heute von ChatGPT auch unterstützen lassen, mhm, bei der Formulierung von Dokumentationen oder Argumentationen gegenüber Krankenkassen, Kostenträgern im Allgemeinen. Definitiv, ja. Aber ich mache mir zum Beispiel weniger Gedanken wie in verwaltungstechnischen Berufen, dass mein Job in irgendeiner Form auch ersetzt werden könnte von der KI. Das geht einfach nicht, weil letzten Endes unser Handwerk ist so komplex. Es muss immer noch ein Mensch dabei sein, der einfach diese Feinheiten rausarbeitet. Und insofern ist KI bei mir im Beruf mehr wirklich als Unterstützung zu sehen, aber wird jetzt nicht diesen großen Impact haben, sag ich mal, wie in anderen Berufen oder Gewerken.
Meine liebe Kollegin Sabrina Kreuzer, die die Sendung vorbereitet hat, hat mir zugerufen, es gäbe im Lager der oder in der Gruppe der Prothesenbauer so zwei Lager, zwei unterschiedliche Schulen. Kannst du das erklären?
Also es gibt natürlich jetzt bezogen auf unsere Anwender unterschiedliche Ansichten. Manche, die wollen wirklich diesen Roboter-Stil haben. Ne, die wollen aussehen wie ein Cyborg. Die sagen unbedingt, es muss alles futuristisch aussehen. Es muss alles überladen aussehen. Es darf auch gerne leuchten. Es darf glitzern. Okay. Je auffälliger, desto besser. Und es gibt natürlich auch die Fraktion unauffällig. Die möchten alles so realistisch wie möglich. Bloß keine Auffälligkeiten. Es soll am besten zu 100% aussehen wie die andere Seite, also noch die erhaltene Seite. Da gibt es natürlich von den Anwendern her die unterschiedlichen Bereiche.
Ja, weil bei den Sportlern der Paralympics zum Beispiel sieht man ja oftmals Prothesen, die ganz explizit dann auch das herausstellen. Ne? Ich habe hier jetzt ein Hilfsmittel und damit kann ich Sport treiben.
Richtig.
Ich finde das eigentlich auch ganz cool. Also, dass man das Handicap damit auch nicht versteckt, sondern damit ganz, ganz offen umgeht. Jetzt haben wir viel über die Technik gesprochen, aber ich habe ja am Anfang gesagt, ihr seid ein Gesundheitshandwerk und du hast eben auch gesagt, es spielt viel in die Medizin rein. Am Ende geht es um Menschen. Welche Rolle spielt das für dich?
Dass Menschen da drin eine Rolle spielen, eine enorm wichtige tatsächlich. Also im Endeffekt, ich liebe es, Menschen helfen zu können, die, ich sag mal, Einschränkungen haben, ne? Also es ist ja nicht nur die Behinderung selber, sondern es kommt ja noch viel mehr damit zusammen. Also nur weil man dann eine Prothese hat, heißt es ja nicht, dass man auf einmal geheilt ist. Deswegen sagen wir auch Hilfsmittel und nicht Heilmittel. Und einfach daran mitzuarbeiten, dass dieses Hilfsmittel den Alltag aber wieder so viel mehr verbessert, dass es für einige Anwender, hoffentlich sogar für die meisten, wieder die Möglichkeit gibt, ihr Leben, ich sag mal, normal, so wie vor ihrem Unfall, vor ihrer Erkrankung oder für manche zum allerersten Mal, die vielleicht nur mit einem Arm oder nur mit einem Bein zur Welt gekommen sind, leben zu können. Das finde ich schon, das ist eigentlich das Schönste an meinem Beruf und genau das ist auch der Grund, warum ich diesen Beruf machen wollte.
Kriegst du da auch was zurück von deinen, sagst du eigentlich Patienten oder Kunden?
Kunden tatsächlich, okay. Ich sag extra Kunden, weil im Endeffekt, wie gesagt, wir sind Hilfsmittelerzeuger, wir sind keine Heilmittelerzeuger. Und ich finde, das Wort Patient, das impliziert immer automatisch ein Heilversprechen.
Ja.
Und wir geben kein Heilversprechen. Wir haben Kunden, wir sind Handwerker, wir machen überteuerte Gehhilfen, sag ich mal, oder Greifhilfen, die natürlich, also ich vereinfache das immer ganz gerne mit den Begriffen, aber die im Endeffekt natürlich viel mehr Lebensqualität zurückgeben können. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein handwerkliches Erzeugnis und deswegen sind es meine Kunden.
Und dann nochmal, bekommst du von diesen Kunden etwas zurück?
Und zwar ohne Ende. Also es ist, ich kann so viele Geschichten erzählen. Ich glaube, damit könnte ich Bücher füllen und damit könnte ich Podcasts, man könnte allein einen Podcast darüber machen, was die Kundengeschichten sind und der hätte
Erzähl mir eine.
Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist tatsächlich von einem Teenagerjungen, der sich in Teenagerjahren, das Leben nehmen wollte, also sehr dramatisch, Suizidversuch, und der dabei fehlgeschlagen ist und der dabei einen Arm und ein Bein verloren hat.
Ui.
Und man denkt ja jetzt dann so, okay, gescheiterter Suizidversuch, dann auch noch eine schwere Behinderung hinterher, wo soll das denn hinführen? Und entgegen jeglicher Vermutungen, Erwartungen oder ja vielleicht auch Befürchtungen, war es bei ihm eine 180-Grad-Wende. Er hat die Prothesen bekommen. Und normalerweise ist es immer so, wenn wir eine Prothese das erste Mal anpassen, dann stehen die Betroffenen immer erstmal ganz vorsichtig auf die Prothese und müssen sich erstmal reinfühlen wieder, wie ist es denn, wenn ich jetzt wieder zwei Beine habe, sind auch mit ihren Armen erstmal ganz vorsichtig und neugierig, probieren aus und wie funktioniert denn die Steuerung. Bei ihm war das gar nicht so. Er hat sich hingestellt und ist damit losgelaufen, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Und dadurch alleine schon habe ich gemerkt, okay, krass, das ist schon mal eine ganz andere Situation, mit der ich arbeite. Und vor allen Dingen, seitdem ging es mit ihm immer weiter bergauf. Also er hat seine Prothese immer weiter herausgefordert. Er wollte immer mehr Sachen machen. Er wollte wissen, kann ich das machen? Kann ich das machen? Diese ganze Antriebslosigkeit, die er vorher hatte, die ihn ja auch in den Suizidversuch getrieben hat, die war auf einmal weg. Er hat eine Ausbildung gemacht, also erst hat er seine Schule abgeschlossen, dann hat er eine Ausbildung gemacht, dann hat er angefangen, sehr, sehr viel Sport zu machen, ist dann auch immer extra für die Anproben mit dem Fahrrad gefahren, also ist dann wirklich 20 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren.
Mit Prothese.
Mit zwei Prothesen dann natürlich auch.
Ja, ja, klar.
Nur für die Anpassung. Wo man sich so überlegt, andere, die kommen im Auto und fahren bis vor die Haustüre. Und er fährt mit dem Fahrrad 20 Kilometer und also die Lebensfreude, die war enorm und die Dankbarkeit entsprechend auch. Wir haben uns super angefreundet dann auch und stehen bis heute auch noch im Kontakt und er erzählt mir immer wieder, was er jetzt wieder alles ausprobiert hat und erreicht hat. Und das sind genau diese Geschichten, die…
Boah, krass, ja. Gänsehaut, echt. Also es ist ja eine ambivalente Geschichte. Du sagst jetzt, du kriegst dadurch unglaublich viel Sinn für deine Arbeit. Aber du erfährst ja auch immer wieder von Schicksalen.
Ja.
Ist das etwas, worauf du vorbereitet warst, als du den Beruf angefangen hast?
Ja und nein. Ja, insofern, dass ich ja vorher Medizintechnik studiert hatte. Und im Studium haben wir natürlich mit den Medizinern zusammen studiert in Tübingen und hatten deswegen ja auch schon Einblicke in den Klinikalltag und in den Ablauf in Kliniken. Das heißt, wir kannten ja schon die Situation von Patientenschicksalen und was so passieren kann in der Hinsicht. Insofern war mir schon bewusst, dass wenn jemand das Körperteil fehlt oder ein Körperteil, dass das schon ein Schicksalsschlag ist. Insofern war ich in der Hinsicht schon darauf vorbereitet, wie stark das dann die Menschen am Ende doch betreffen kann, das war was ich dann erst neu gelernt habe.
Stichwort schwere Schicksale, jetzt vielleicht mal zum Thema Ukraine. Wie kam es zu deinem Einsatz dort?
Das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte oder eigentlich auch, ich sag mal, eine sehr unverhoffte Geschichte, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich das ja zusammen mit einem Geschäftspartner gemacht. Ich führe ja den Namen APT Prothesen und wir sind ein Franchise-Unternehmen. Und das heißt, der Franchise-Geber, der unterstützt oder hat mich am Anfang vor allen Dingen bei der Selbstständigkeit dann auch unterstützt. Und er hat einen internen ITler, der eine Software programmiert hat für unser Franchise-System und der ist mit einer Ukrainerin verheiratet. und ist Mitglied in einem Hilfeverein da oben in Nordrhein-Westfalen und hat immer Spenden gesammelt für Aktionen in der Ukraine. Ist selber immer ganz oft in die Ukraine gefahren und hat dann gefragt, wie kann ich helfen, was kann ich tun, was braucht ihr? Und da kam eben gerade im Zuge von den ganzen Prothesenversorgungen, die ja notwendig geworden sind, die Frage auf, ja, Beinprothesen können wir so einigermaßen selber bauen, aber wir haben überhaupt gar keine Expertise in der Armprothetik. Kennt ihr da nicht jemanden? Und der hat dann meinen Franchisegeber gefragt und der wusste natürlich mit mir, dass wir jetzt, dass er jetzt in seinem System jemanden hat, der da spezialisiert drauf ist, und der kam auf mich zu und hat gefragt, du musst doch eh noch warten hier darauf, dass die Bank sich rückmeldet, bis es richtig losgehen kann. Wäre das nicht was für dich? Und ich habe sofort gesagt, ja, auf jeden Fall. Da bin ich definitiv dabei, und so ist das zustande gekommen.
Was war dann deine Aufgabe konkret vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen? Wo bist du hingereist? Was war da?
Also ich bin überall dahin gereist, wo man mich gebraucht hat, in jede Firma, in jede Stadt, wo halt der Bedarf da war. Hauptsächlich war ich in Lviv, in dem First Medical ist es. Und da war ja auch schon ganz viel deutsche Beteiligung durch die GIZ, die da schon viele Sachen mitfinanziert haben, wie OP-Säle, wie Therapieräumlichkeiten und auch die orthopädische Werkstatt. Und insofern war da vor allen Dingen mein Hauptwirken. Da sind dann Techniker aus dem ganzen Land hingekommen. Und ich habe dann Seminare gegeben, habe dann auch in der Werkstatt natürlich mitgeholfen, um einfach ein bisschen dieses Arbeitspensum zu stemmen und vor allen Dingen Learning by Doing. Es gab halt wirklich keine ausgebildeten Orthopädietechniker vor Ort. Es gab einen einzigen, der die Werkstatt geleitet hat, der konnte das, der hat das auch schon vor dem Krieg gemacht. Aber der war natürlich dann damit beschäftigt, vor allen Dingen Aufgaben zu verteilen und konnte jetzt nicht jede Versorgung selber übernehmen. Das heißt, erstmal habe ich denen geholfen, so ein bisschen die Workload zu reduzieren. Und dann im Einzelnen Workshops vorbereitet und durchgeführt, um denen das Wissen einfach zu vermitteln.
Warst du dann in der Zeit so ein bisschen in deinem Kliniktunnel, in dem fachlichen Tunnel, oder hast du auch links und rechts was mitbekommen von der Kriegssituation in dem Land?
Ich habe alles mitbekommen tatsächlich. Also ich war natürlich insofern im Tunnel, als dass ich für mich immer versucht zu sagen, wenn ich arbeite, arbeite ich. Dann versuche ich immer in so eine Art professionellen Modus zu schalten und blende alles andere aus, außer meine Arbeit, und konzentriere mich voll auf meine Arbeit. Aber es geht natürlich in so einer Situation nicht wirklich. Also wenn man dann auch mal mit muss und gefragt wird, ob man denn auch mal Erstversorgern helfen kann, wie die denn so Stumpfmanagement bei frischen Minenopfern durchführen sollen, dann ist es schwer, was, worauf man sich vorbereiten kann, wenn man auf einmal mit Menschen zusammen ist, die frisch von einer Mine getroffen wurden oder die frisch auf
einer
Mine.
Ist dir das passiert?
Ja, das war tatsächlich öfters der Fall. Ich war auch mit in den OPs, um dann die Operationen zu begleiten quasi, von prothetischer Seite dann natürlich, sowohl die geplanten als auch ambulante Operationen, oder auch einmal in einer Situation, da gab es einen Raketeneinschlag in eine U-Bahn-Station in Kiew, und da wurden Erstversorgungen in Lviv durchgeführt, die wurden mit Helikoptern ausgeflogen, weil die Krankenhäuser in Kiew vor Ort überlastet waren durch Soldaten von der Front. Das heißt, da sind natürlich die zivilen Opfer von dem Raketenangriff dann nach Lviv gekommen, und in der Zeit, in der ich da war, hatten wir jeden Abend mehr oder weniger, also nicht ganz jeden Abend, aber ungefähr jeden dritten Tag hatten wir Raketenwarnungen. Man hat auch, wenn man aus dem Fenster geguckt hat oder wenn man abends in der Stadt unterwegs war, manchmal Raketen über seinen Kopf fliegen sehen. Also das hat einfach dazugehört. Und insofern habe ich den Krieg natürlich mitbekommen, klar.
Wie hat dich das verändert oder geprägt?
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, weil ich es gar nicht wirklich sagen kann. Ich finde, es ist eine Erfahrung fürs Leben, weil es einem nochmal eine ganz andere Perspektive auf sein eigenes Leben natürlich gibt. Aber es war jetzt für mich auch keine neue Erfahrung, sage ich mal. Also es war nicht das erste Mal für mich, dass ich in einem Kriegsgebiet war oder in einer Gefechtssituation. Und insofern war das
nämlich
jetzt nichts, was mich...
Wo war das andere?
Ich bin ja gebürtiger Kolumbianer. Und insofern war ich in Kolumbien auch eine Zeit lang auf der Schule und habe da gelebt. Und in Kolumbien gab es 80 Jahre lang Bürgerkrieg. Das heißt, außerhalb der Städte war immer Kriegssituation. Das heißt, immer sobald man außerhalb der Städte gegangen ist, hat man sich immer der Gefahr ausgesetzt, in eine Notsituation oder in eine Gefechtssituation zu kommen. Und man musste damals auch noch Wehrdienst ableisten. Und ich konnte dem Gott sei Dank mehr oder weniger entgehen, aber es hat sich trotzdem nicht vermeiden lassen, wenn man dann andere Leute, die man gekannt hatte, begleitet hat, weil die zur Musterung mussten oder weil man Freunde oder Bekannte besucht hat, die Ferienhäuser, ich sag mal, im im Land draußen hatten, dass man dann in Situationen gekommen ist, in denen es, ich sag mal, unsicher geworden ist.
Okay. Wahnsinn. Also, weil das ja eine Dimension ist, die den meisten erspart bleibt, Gott sei Dank. Aber als du dann wieder zurückgekehrt bist, an deinen üblichen Arbeitsplatz, ja, hast du dann gedacht, okay, ich bin froh, jetzt wieder hier zu sein, oder wirst du wieder mal dorthin gehen oder solche Einsätze wiederholen?
Also dadurch, dass ich, wie gesagt, was das Thema angeht, überhaupt keine Scheu habe. Also ich habe wirklich überhaupt keine Scheu damit, aktiv in aktive Krisenherden oder Kriegsgebiete zu reisen, um den Menschen vor Ort zu helfen. Ich habe damit wirklich kein Problem und ich sehe es dann auch von meinem Wissensstand her einfach als meine Pflicht zu helfen, wenn ich gefragt werde, würde ich es jederzeit wieder machen. Ich war insofern froh, wieder hierher zu kommen, weil letzten Endes hier ist mein Lebensmittelpunkt. Ich möchte den Menschen ja vor allen Dingen hier vor Ort helfen. Und ich habe ja auch deswegen meine Firma hier gegründet, um dann auch den Menschen hier zu helfen. Und deswegen ist natürlich jetzt gerade da die Prioritätensetzung woanders. Sollte aber jemals wieder dieser Anruf kommen oder die Frage kommen, ob ich es wieder machen möchte, stehe ich sofort bereit.
Toll, mein ganzer Respekt dafür. Du hast gerade wunderbar schon die Überleitung gebracht zum Thema, ich habe hier gegründet. Du bist relativ schnell nach deiner Ausbildung zum eigenen Chef geworden. Was war für dich da die Motivation? Wir hören von so vielen jungen Handwerkerinnen und Handwerkern, die ihren Meisterbrief haben. Meister ist toll, aber den ganzen Bohai mit Unternehmereigenschaften, nee, das tue ich mir nicht an. Du hast es dir angetan.
Man glaubt es kaum, aber ich wollte nicht selbstständig werden.
Okay, ich ziehe die Frage zurück.
Ich wollte tatsächlich nie Unternehmer sein. Mein Ziel war es eigentlich immer, ich wollte in eine tolle Position, in eine tolle Meisterposition, in der ich so arbeiten kann, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ich hatte eigentlich schon die ganze Zeit immer Ideen und Visionen, wie ich innerhalb von meinem Beruf die Zukunft mitgestalten möchte, wie ich vielleicht das Berufsbild auch verändern kann oder prägen kann, wie ich die Versorgung für Betroffene auf der ganzen Welt auch verbessern kann. Und ich hatte eigentlich immer so den Wunsch, eine Firma zu finden, die sagt, Mensch, die Ideen finden wir alle so klasse. Hier, da hast du deine Meisterposition in leitender Funktion. Mach einfach. Ja, das war immer so mein Ziel. Wollte leider niemand mitgehen. So war es dann auch tatsächlich. Und es war im Endeffekt eine Spontanentscheidung oder ein Schnellschuss. Ich weiß nicht, wie ich es genau bezeichnen soll. Es war nämlich während meinem Meister. Ich war mitten im Meisterstück, also in der Herstellung von meinen Meisterstücken und war dann mal wieder länger da, als eigentlich die Arbeitszeiten es so vorgesehen hatten. Und dann kam mein damaliger Chef zu mir und hatte mich dann gefragt, was ist eigentlich dein Plan nach dem Meister? Und ich habe dann einfach so eine 30-sekündige Kunstpause gelassen, weil ich in mich gegangen bin, was soll ich denn jetzt antworten? Und habe dann gesagt, ich mache mich selbstständig.
Und dann hast du gesagt, aus der Nummer komme ich jetzt vor mir selbst nicht mehr raus.
Richtig.
Wie ist es dann abgelaufen? War es easy? Ein A bis Z Projekt, ein Startzielsieg?
Also ich sag mal so, ich fand's in der Hinsicht dann auf jeden Fall schon mal cool von meinem damaligen Chef, dass der das sofort einfach nüchtern aufgenommen hat. Gesagt haben, okay, spannend, ja, cool. Aber er ist dann mit mir den Weg mitgegangen. Wir haben dann uns ein Ziel gesetzt, bis wann ich dann noch bei ihm arbeite. Haben dann einen Auflösungsvertrag aufgemacht und ich bin dann rausgegangen. Und habe dann ab dem Tag meines Auflösungsvertrags sofort angefangen, daran zu arbeiten, wie ich mich selbstständig machen kann. Also sofort angefangen, Businessplan zu schreiben. Sofort damit angefangen, eine Marktanalyse durchzuführen. Ich meine, gehört ja alles zum Businessplan. Ich finde, dieser Businessplan, den kann ich jedem, der sich selbstständig machen möchte, auch nur empfehlen. Weil letzten Endes ist dieser Businessplan genau diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die viele suchen. Wie mache ich mich eigentlich selbstständig? Mach einen Businessplan. Dann weißt du, wie es funktioniert. Ja. Weil du dir genau die Fragen dann stellen musst, weil das von dir in einem Businessplan verlangt wird, die du dir selber in dem Moment stellst. Und als der Businessplan gestanden ist, bin ich damit zuerst zu meinem Geschäftspartner, meinem Franchisegeber, weil letzten Endes von ihm auch ein Stück weit die Initiative kam oder auch die Rückfrage kam, ja, mach dich doch einfach selbstständig. Und er hat sich den durchgelesen und gesagt, sieht doch solide aus. Bin dann zu meiner Hausbank und hatte dann einen sehr jungen Bankbearbeiter, der total begeistert war von der Idee, der die Branche total spannend fand, der auch selber gesagt hat, naja klar, ist ein absolut krisensicheres und zukunftssicheres Unterfangen. der dann sofort Lust hatte, da auch mitzumachen und mitzuziehen. Und so haben wir das gemeinsam auf den Weg gebracht mit der Bürgschaftsbank, mit den ganzen Finanzierungen drumherum. Und letzten Endes lief eigentlich wirklich alles überraschend smooth, sage ich jetzt einfach mal.
Und es freut mich, dass die Bürgschaftsbank beteiligt war, mit der wir von Handwerk BW auch engstens zusammenarbeiten und die ja auch eine Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft ist. Und die Handwerker in Baden-Württemberg mal vor vielen Jahren mit auf den Weg gebracht haben. Jetzt im Rückblick, wie ist dein Betrieb aufgestellt? Du hast auch Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiter?
Ich habe mittlerweile 3 Mitarbeiter, jawohl, richtig, genau.
Würdest du es wieder tun?
Jederzeit.
Obwohl es damals in 30 Sekunden schnell geschossen entschieden war.
Absolut, tatsächlich. Aber jetzt ist es wirklich so, es ist genauso, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Natürlich, ich bin auch für jede Entscheidung selber verantwortlich. Und habe natürlich jetzt auch die Verantwortung gegenüber meiner Mitarbeiter und meiner Kunden. Aber es ist genauso, wie ich es mir immer vorgestellt hatte, wie ich arbeiten wollte. Und insofern ist es gerade sogar gegenteilig. Anstatt zu hinterfragen, würde ich es wieder machen, ist meine Frage, was ist meine nächste Unternehmung?
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil du eben angedeutet hast, du hättest dir ja gewünscht, in einer Anstellung Freiraum zu bekommen, um innovativ zu sein, um dieses Berufsbild auch in die Zukunft zu tragen. Was davon tust du denn jetzt? Also was kann man sich konkret darunter vorstellen, dass du jetzt sagst, jetzt setze ich meine Idee um?
Ich habe aktuell jetzt sogar schon 2 Firmen. Also ich habe einmal APT Prothesen Neckaralb, wo wir wirklich vor Ort Betroffene, Amputierte versorgen mit Prothesen. Und das ist dieses klassische Handwerk, so wie wir es kennen. Und ich habe eine 2. Firma, die heißt Bionical Solutions. Das ist mehr eine Dienstleistungsfirma, die aber auch handwerklich arbeitet. Die hat sich ausschließlich auf die Armprothetik und auf die komplexeren Fälle in der Prothetik spezialisiert und ist ein reines B2B-Unternehmen. Bedeutet, da gehe ich auf andere Unternehmen zu, Sanitätshäuser, auch Prothesenhäuser, die vielleicht nicht das umfängliche Know-how haben, sondern die sagen, na okay, da bin ich jetzt nicht so sicher, ich habe vielleicht von diesem besonderen Fall nur 1 oder 2 Versorgungen, da fühle ich mich nicht so ganz sicher. Die können dann uns quasi buchen und wir helfen denen dann komplett durch die ganze Versorgung durch und wir versuchen dahingehend dann auch natürlich die Versorgung weiterzuentwickeln, eigene Produkte zu erschaffen, eigene Techniken, also handwerkliche Techniken weiterzuentwickeln, ein bisschen rumzuexperimentieren und so ist Bionical Solutions quasi meine Bastelbude, wo ich quasi sage, alles Geld, was da erwirtschaftet wird, wird nur dafür eingesetzt, um ein bisschen rumzuexperimentieren und diese Innovation voranzutreiben, während APT-Prothesen sich wirklich auf die Versorgung von den Betroffenen dann vor Ort spezialisiert, aber letzten Endes ja auch die Innovation aus der anderen Firma umsetzen kann.
Interessant. Und wenn man dich jetzt sehen könnte, was beim Podcast schwierig ist, dann wird man sehen, wie da der Glanz in den Augen ist und voll Bock auf die Zukunft. Aber wenn wir bei dem Hashtag Zukunft sind, was ist mit dem Nachwuchs? Geht es euch da in eurem Handwerk ähnlich wie allen anderen? Es könnte mehr sein?
Es könnte, glaube ich, viel mehr sein. Ich habe fast sogar die Befürchtung, uns geht's schlechter als anderen Gewerken.
Wegen der Nische?
Ja, wegen der Nische und wegen strukturellen Problemen. Also um das mal mit meinem Jahrgang zu vergleichen, wir waren 50 Azubis und mir sind aktuell nur 4 bekannt, die noch im Beruf sind.
Oh.
Richtig. Und das ist ein riesiges Problem. Ich sag mal so, Nachwuchs bildet man am besten selber aus. Dann weiß man genau, dass man die Qualität auch sichern kann. Und wenn ich jetzt aktuell so in meine Branche reinschaue, dann ist es um es mal salopp zu sagen, ein einziger Wanderzirkus, weil eigentlich immer nur die gleichen Techniker von Betrieb zu Betrieb wechseln und das immer in einem Abstand von 5 Jahren. Und da gibt's wieder so eine riesige Wanderbewegung und alle wechseln das Haus. Aber diese Kontinuität oder dieser Bestand, der ist einfach nicht so vorhanden und es fehlt einfach dieser Nachwuchs und man merkt das von Jahr zu Jahr mehr.
Aber man kann sagen, Prothesenbau und Orthopädietechnik generell hat goldenen Boden. Du guckst ja in eine positive Zukunft. Also eigentlich müsstet ihr doch magnetische Wirkung haben auf junge Leute.
Ich kann es auch nur jedem empfehlen tatsächlich. Es ist zukunftsfest, es ist krisenfest und auch mit Hinblick auf die Krankheitssituation in Deutschland, Wohlstandskrankheiten ist da das Stichwort, die werden nicht weniger. Auch vorher haben wir vor dem Podcast auch über die Boomer gesprochen.
Ja.
Die Boomer gehen jetzt alle in Rente, die kommen langsam, aber sicher auch in die Altersgruppen, in denen sie zu einem riesigen Risikofaktor werden, was Diabetes angeht und generell Arterienverkalkung und Verschlusskrankheiten. Bedeutet, da liegt die Zielgruppe von meinem Berufsbild ohne Ende. Das heißt, wir brauchen in den nächsten Jahren unfassbar viel Nachwuchs, um die Menge an Kunden dann auch zu bewältigen und zu versorgen.
Und das Versprechen an den Nachwuchs, willst du Menschen das Leben verbessern, ist ja einer, den kann man gar nicht größer machen. Dann.
Absolut.
Wir drücken dem Orthopädie-Technik-Handwerk wirklich ganz fest die Daumen und dir als Unternehmer ganz fest die Daumen, dass deine Ideen sich umsetzen lassen, dass deine Firma wächst und gedeiht und dass die Leute, die du beschäftigst, da auch Spaß mit dir als Chef haben. Am Schluss unseres Podcasts Goldboden haben wir immer ein kleines Spiel. Das nennen wir entweder oder, das erklärt sich von selbst. Wir geben dir Begriffspaare und du sagst einfach ganz kurz, welchen der beiden Begriffe. Vielleicht frage ich da mal nach und du erklärst es noch, warum das eine oder andere. Wir hatten den Aspekt am Anfang schon. Wir fangen an. Du bist bereit, ja?
Ja.
Okay. Technik oder Design?
Technik.
Also am Ende dann doch derjenige, der sagt, Cyborg, ne? Ich will was sehen. Okay. Digital oder Manufaktur?
Manufaktur.
Und manchmal dann auch Mischformen?
Auf jeden Fall. Meine Werkstatt ist 100% digital.
Okay. Also das auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages hast du ja auch eben im Zusammenhang mit KI gesagt, ne? Zählt der Mensch. Und nicht nur als der Kunde, sondern auch als der Handwerker. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Werkstatt oder Auslandseinsatz?
Auslandseinsatz.
Okay. Weil es dann das Ungewöhnlichere,
genau,
das Abenteuerlichere ist. Tüfteln oder Menschenkontakt?
Tüfteln.
Okay, ja, also ich musste dich irgendwann mal besuchen, dann musst du mir das mal zeigen, wie das wirklich geht. Und zum Schluss, wenn du Fernsehen guckst, Star Wars oder Paralympics?
Böse. Paralympics.
Es hat sich auch gemacht, oder? Also ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr einfach ein bisschen bewusster als vorher wahrgenommen habe, aber ich fand das, was da an sportlicher Spannung, an Niveau übertragen wurde, und ich glaube auch die Medien wenden sich jetzt diesen Spielen mit noch mehr Empathie zu. Vielleicht kam es auch deswegen besser rüber.
Gott sei Dank, es ist wichtig, es ist sehr wichtig. Ja. Und die Nachwuchsförderung muss auch da besser werden, deswegen ist es meine Hoffnung, durch die jetzt mehr mediale Aufmerksamkeit, dass da auch mal Gelder möglich werden, dass auch der Nachwuchs da weiter vorangehen kann.
Wenn deine Firma wächst, dann kannst du ja mal irgendwie Ausstatter und Hauptsponsor der deutschen Paralympics-Mannschaft werden. Dann freuen wir uns, wenn Marvin Elsässer durch die Fernsehstudios tingelt. Also toi, toi, toi. Vielen Dank, dass du bei Goldboden warst.
Sehr gerne.
Und auf ein nächstes Mal. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich natürlich ganz besonders bei Sabrina Kreuzer, die bei uns im Team diese Sendung vorbereitet hat. Alles Mögliche, was ihr über Marvin noch wissen wollt, mit Infos zur Firma, zum Orthopädie-Technik-Handwerk, werden wir in den Shownotes natürlich notieren. Und dort findet ihr auch die Links zu unseren Social-Media-Kanälen, auf denen wir die nächsten Folgen unserer Serie hier veröffentlichen. Und ihr werdet dann ja auch sehen, dass es noch ganz viele Folgen schon vorher gab, die, wie ich immer wieder betone, immer noch sehr gut hörbar sind. Insofern, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.